Persönlichkeiten ganz persönlich. Im Talk mit Tatjana Lackner. Im heutigen Talk mit Tatjana geht es diplomatisch zu. Mein Gast ist diesmal der Direktor der Diplomatischen Akademie in Wien. Herzlich willkommen, Dr. Emil Brix.
Grüß Gott, danke für die Einladung.
Ja, fein, bitte stellen Sie sich doch unseren Hörerinnen und Hörern mal kurz selber vor.
Ja, ich bin der Direktor der Diplomatischen Akademie in Wien. Das ist die älteste diplomatische Ausbildungsstätte der Welt. Bin aber auch ein gelernter Diplomat, war unter anderem Botschafter in Großbritannien, Botschafter in Russland, ich hätte fast gesagt Sowjetunion, und habe vorher auch in der einen oder anderen Funktion gearbeitet in der österreichischen Politik und Verwaltung.
Wie geht's einem denn da als ehemaliger Botschafter, wenn man hier das Partygate von Boris Johnson sich anschaut oder gerade auch die Ukraine-Situation? Was ist denn da so das, was bei Ihnen hochkommt?
Das Problem besteht im Wesentlichen darin, dass inzwischen die Politik glaubt, sie kann die Diplomatie ersetzen. Und das hat mit Trump nicht begonnen, aber Trump war so das beste Beispiel dafür, dass das wie ein Gebrauchtwagenhändler eigentlich aufgetreten ist und gesagt hat, ich mache einen Deal, den mache ich rasch und das war's dann.
Das heißt, die Brüskierer sind weltweit am Vormarsch. Da ist Trump ja möglicherweise jemand, der uns ab 24 oder wann auch immer vielleicht nochmal bevorsteht. Ich denke jetzt natürlich auch an Xi Jinping, ich denke auch an Kim Jong-un. Also das heißt, diese Brüskierer, die am Vormarsch sind, ist das eine Gefahr für die diplomatische Seele, für diese leisen Töne, die man auch braucht? Hat es das ersetzt oder erschwert es einfach die Arbeit?
Ja, es macht die Arbeit komplizierter. Wir haben ja inzwischen seit Hunderten von Jahren diplomatische Bürokratien aufgebaut, wo ich gleich dazu sage, ich bin nicht ganz sicher, ob sie immer noch so der Zeit angepasst sind. Aber wir haben sie und die dienen ja im Grunde dazu, sagen die Politiker mindestens so viel Information zu geben, dass sie nicht die gröbsten Fehler machen.
Diese Botschafterinnen und Botschafter bleiben formell die Vertretung des Bundespräsidenten in anderen Staaten. Doch meistens wirken sie im Hintergrund und arbeiten dem Minister zu und haben auch dessen Weisungen zu befolgen. Wie sieht denn jetzt so der Alltag eines Diplomaten tatsächlich aus?
Ja, Diplomaten, wenn sie bilateral sind, sind tatsächlich dazu da, um im anderen Land zu informieren darüber, was denn die Positionen des eigenen Staates sind und Informationen einzuholen darüber, was im anderen Staat gedacht wird, politisch gemacht wird und darüber das eigene Land zu informieren. Also es ist so eine klassische Messenger-Tätigkeit, die da besteht. Nur wie wir wissen, the Messenger is the message, sehr oft auch. Das heißt, es hängt sehr viel daran, wie ich was denn transportiere und wie die Kommunikation abläuft. Das heißt, der Diplomat hat viel mehr auch an Macht in diesem Sinne, als man gemeinhin annimmt, auch wenn er eigentlich nur im Auftrag der jeweiligen Regierungen tätig ist.
An Macht wahrscheinlich auch über die Wortwahl, weil da ist ja auch immer die Frage, welche Worte verwende ich, wie sind die emotional aufgeladen? Ist es da der Diplomat vor allen Dingen oder nicht auch ein riesengroßes Heer und ein Millionenbudget an Übersetzern, die möglicherweise hier auch tendenziöse Berichterstattung betreiben können?
Ja, es gibt dieses klassische Beispiel der sogenannten Emser-Depesche Juli 1870, wo durch falsche Übersetzung und bewusste Manipulation eine Situation zwischen Frankreich und Deutschland eskaliert ist und letztlich dann zum Deutsch-Französischen Krieg und zur Gründung des Deutschen Reiches 1871 geführt hat. Das ist schon richtig, da hat der Übersetzer eine Rolle. In der Regel sind die Übersetzer dazu da, um grobe Fehler eher auszugleichen und nicht welche hinzuzufügen.
Jetzt haben wir ja da so diese Spanne zwischen Diplomat sein versus Realpolitik machen. Geht das überhaupt zusammen? Also jüngst jetzt Alexander Schallenberg beispielsweise wurde vorgeworfen, lange Zeit, er sei nur Diplomat und könne eben nicht Bundeskanzler. Wie sehen Sie das? Geht sich beides aus?
Naja, wir haben das Beispiel, dass sehr viele unserer Bundespräsidenten vorher Diplomaten gewesen sind, also in dieser ausgleichenden und politisch im Machtverhältnis nicht so entscheidenden Rolle des Bundespräsidenten.
An wen denken wir da besonders?
Na, da denken wir an Klestil vor allem einmal. Ja, der, das ja, der aus dem diplomatischen Dienst kam und das dann wurde. Aber wir haben auch vorher ein Beispiel. In der Zweiten Republik haben wir einige Beispiele dafür gehabt. Wenn es um den Bundeskanzler geht, dann ist es schon ein bisschen komplizierter, weil der Diplomat ist natürlich dafür geschult worden, im Grunde Botschaften zu vermitteln und nicht selbst sozusagen inhaltlich die politischen Felder abzudecken. Mhm. Und das ist, das hat man beim Bundeskanzler Schallenberg natürlich gespürt, dass er ein Fachmann ist in seinem Gebiet, aber die Tiefen und Untiefen der Innenpolitik sind halt doch ein anderes Metier.
Aber auch in der diplomatischen Geschichte war er doch eher der Theoretiker. Ich glaube, sein Vater war der Praktiker in Wahrheit, der alte Schallenberg war der Praktiker. Das heißt, muss man geboren sein hier auch ein bisschen zur Realpolitik oder eben zur Diplomatie? Ist das, was man landläufig sagt, mei, du bist zu diplomatisch, oder auch im Sinne von Kontenance und Zurückhaltung, ist das schon eine Voraussetzung oder ist das nur ein gemogeltes Berufsbild?
Ja, das ist ein Gerücht. Das ist genauso ein Gerücht wie das Champagnerglas, das angeblich um jede Ecke steht, wenn ein Diplomat auftaucht. Das ist seit in Wirklichkeit hilft es natürlich schon, wenn man die Position des anderen irgendwie auch ernst nimmt. Das sollten Diplomaten tun. Sie erstens kennt, zweitens ernst nimmt und drittens immer auf der Suche nach einer Gemeinsamkeit ist. Das ist schon etwas anderes, weil in der Realpolitik sind wir ja auf der Suche, die eigene Position umzusetzen.
Mhm. Aber auch im Privaten ist jetzt die Scheidungsrate unter Diplomaten nicht auffallend geringer als bei anderen Menschen, oder?
Sie ist relativ hoch.
Eben vor lauter die Brille und Perspektive des anderen einnehmen. Also das heißt jetzt nicht, dass das unbedingt privat besser glückt.
Nein, absolut nicht. Aber das, da könnte ich auch andere Berufe wie Journalisten oder Politiker nennen, die auch eine relativ hohe Scheidungsrate haben.
Ja, wobei es ja auch daran liegen könnte, dass der Diplomat einfach viel weg ist oder auch seiner ganzen Familie durch den Beruf Situationen bietet, die jetzt wahrscheinlich auch nicht nur familienfreundlich sind. Ich denke ans Ausland
und Sie unterstellen Wechsel. Den Diplomaten durch seine Auslandstätigkeit, dass er sich immer wieder Geliebte zulegen könnte. Ich verstehe das schon. Nein, aber ein Problem ist schon natürlich, dass sehr viele Diplomaten ausländische Ehegatten oder Ehegattinnen haben. Und da ist ein kultureller Unterschied und das kann natürlich zu einer höheren Scheidungsrate beitragen.
Angesichts wiederkehrender Probleme in der EU-Außenpolitik sollte die Union eine eigene europäische diplomatische Akademie aufbauen. So ein Vorschlagsentwurf des Europäischen Parlaments. Wie sehen Sie das, Herr Dr. Brix? Soll es eine eigene Schule für EU-Diplomaten geben? Der zuständige sozialdemokratische Europaabgeordnete, ich glaube, es war Nacho Sánchez Amor, hat diesbezüglich aufgezeigt. Braucht es das?
Na, ich würde mir auch mehr gemeinsames Europa wünschen, aber man soll den Hund nicht von hinten aufzäumen, das Pferd nicht von hinten aufzäumen. Zuerst geht es einmal darum, schaffen wir es, die Europäer mehr europäisch zu machen. Man kann nicht damit beginnen, dass man sagt, jetzt bilden wir einfach alle gemeinsam Diplomaten aus und die werden dann halt schon eine europäische Elite sein, die Menschen überzeugen wird von dem, was für sie gut ist. Das wäre aus meiner Sicht der falsche Weg. Es gibt Überlegungen dazu. Ich meine, sehr viel gescheiter in den einzelnen diplomatischen Ausbildungen der Mitgliedstaaten halt mehr über Europa zu sprechen und zu sagen, was die Probleme sind, was aber auch die Chancen sind. Da soll man mit wenig Illusion für Europa werben.
Aber wodurch unterscheiden sich denn diese diplomatischen Kaderschmieden? Wenn man jetzt sagt, Sie sagen, die Wiener Diplomatische Akademie war eine der ersten oder die erste. Was ist denn jetzt anders, wenn ich ausgebildeter Wiener Diplomat bin und diesen Master of Advanced International Studies habe im Vergleich zu einem amerikanischen oder einem russischen. Was ist denn anders?
Ja, was anders ist, dass wir hier in einer kulturellen Tradition sind, die eigentlich immer den Ausgleich suchen musste. Wenn man die österreichische Geschichte ansieht, so ist es ja quer durch immer notwendig gewesen, dass man verschiedene Sprachen, Religionen, Kulturen zusammenbringt.
Das hat uns aber nichts genutzt. Oder wir waren mal eine Seemacht, heute sind wir Schnitzel.
Ja, aber vielleicht haben wir auch auch dadurch gelernt, aus den Fehlern, die wir gemacht haben in dem Habsburgerreich. Also es gibt viele in der Europäischen Union, die jetzt sagen, man kann lernen aus den Erfahrungen der Habsburgermonarchie, wie man nicht umgeht mit Vielfalt von Sprachen, Kulturen. Also aus Fehlern lernen ist schon noch etwas, was der Diplomat glaubt, dass er ganz gut lernen kann. Und das kann man in Wien relativ gut lernen. Und es kommt noch dazu, dass wir ein kleiner, neutraler Staat sind und für niemanden gefährlich sind auf der Welt. Also wir sind eher der Platz, wo man verhandelt, wo man die großen Summits macht oder wo man internationale Organisationen ansiedelt.
Wir sind die Losbar.
Wir sind die Losbar, aber Losbar, wo glaube ich, sozusagen ein bisschen mehr zustande kommt als in der echten Losbar.
Okay. Derzeit sind rund 200 Studierende aus mehr als 50 Ländern aller Kontinente in den postgradualen Programmen an der Diplomatischen Akademie inskribiert. Was lockt denn heute junge Menschen in diesen, ja manchmal schon auch tradiert wirkenden Beruf?
Sie werden lachen. Es ist eigentlich der Idealismus. Die meisten, und ich erlebe das in jedem Jahr bei den Neueintretenden, glauben, die Welt verändern zu wollen und es auch zu können. Und das Erste, was ich versuche, ihnen dann beizubringen, oder wir ihnen beibringen, ist ein bisschen Realitätssinn und in Richtung Realpolitik. Sie sollen nicht ihren Idealismus verlieren, aber sie sollen, wenn sie wirklich was verändern wollen, auch wissen, wie die Wirklichkeit funktioniert. Also das ist eigentlich der Kernpunkt. Und zum Zweiten, natürlich gibt es noch viele, die so ein bisschen ein Karrierebild haben von diesem herausgehobenen, über allen sagen, Tumulten der Niedrigungen stehenden Diplomaten, der, ich sage es jetzt überspitzt, der sich nicht mit dem Böbel in dieselbe Holzklasse im Flugzeug setzen muss.
Ja, also gut, dieses Elite-Denken auf der einen Seite, aber gibt es nicht auch die Bestrebung, lieber der Mann oder die Frau für die zweite Reihe zu sein, weil die Realpolitik wahrscheinlich dann eher so die, ja, ich will vor, ja, also ist das nicht auch ein Zug, den man wahrscheinlich haben muss dafür?
Ob man ihn haben muss, weiß ich nicht, aber Sie haben recht, wenn man die Entscheidung trifft, als junger Mensch sich dafür zu interessieren, mag das eine Rolle spielen, dass man nicht in die erste, sondern in die zweite Reihe gehen möchte. Aber bei allen ist es doch das Internationale, das Sie anspricht. Sagen, man will nicht in Österreich in erster oder zweiter Reihe stehen, sondern man will doch in einem globalen Kontext auftreten.
Also machen sollte man es gar nicht tun. Was muss ich heute als Maturant können? Was muss ich drauf haben, damit ich mich da überhaupt bei euch melden kann? Was ist der Punkt? Also zuerst bin ich Maturant, dann habe ich optimalerweise einen Bachelor in welcher Studienrichtung?
Naja, am besten mache ich einen Bachelor im Ausland. Mhm. Das ist die beste Studienrichtung. Und wenn ich den Bachelor in Großbritannien, Amerika, Russland, China, wo immer gemacht habe, dann komme ich zur graduierten Ausbildung an die Diplomatische Akademie und mache meinen zweijährigen Master. Und da haben wir als Voraussetzung alles möglich. Wir haben Ärzte, die zu uns kommen, wir haben Archäologen, wir haben Theologen, wir haben Politikwissenschaftler, das ist unvermeidbar, aber wir haben auch Historiker, wir haben Techniker.
Ernährungswissenschaftler war wahrscheinlich ein bisschen seltener.
Eher seltener, aber auch das wird es geben. Wir haben einen, der ein Ingenieur ist für Motorboote, der bei uns eine zweijährige Masterausbildung gemacht hat. Und das macht es ja sagen, irgendwie so besonders, weil es geht ja nicht darum, dass wir jetzt ganz genau jeden Beistrich im Völkerrecht kennen. Dafür gibt es wirklich dann auch Experten, ja, die das gern machen. Aber der Diplomat muss ja der sein, der von überall zumindest so viel weiß, dass er mitreden kann und dann eine Ahnung hat, wenn Entscheidungen getroffen werden müssen, wie er seine eigenen Positionen einbringt.
Das heißt, dann sind aber Kinder von internationalen Schulen schon mal bevorzugt, weil den Bachelor macht man jetzt klassischerweise im ersten Semester nicht an der Uni. Das weiß ja jemand, der an der Uni ist, sondern erst in den späteren Jahren. Das heißt, man zischt sofort ins Ausland ab und macht dann irgendwo eine Schule in Madrid, in St. Andrews, wo auch immer.
Ja, also meine Empfehlung wäre schon, bevor man zu uns kommt, eine Auslandserfahrung zu haben, sei es entweder im Gymnasium oder sei es dann beim Bachelor, ist beides möglich. Aber wir haben auch viele, die nur den Bachelor in Österreich gemacht haben. Es ist in Wirklichkeit eine Einstellungsfrage.
So, wie viele Sprachen braucht man jetzt wirklich, weil man sagt, sonst brauchst du nicht kommen. Also Englisch ist mal Bedingung, ist klar. Ein Abstract auf Englisch formulieren zu können, ist nötig. Und was dann noch?
Grundvoraussetzung ist das Englische. Das ist auch die wichtigste Arbeitssprache an der Diplomatischen Akademie. Aber wir haben offiziell 3 Arbeitssprachen. Das ist Englisch, Französisch und Deutsch. Es müssen nicht alle 3 Sprachen beherrschen. Aber es wird angeboten bei uns. Wir haben eigene Sprachabteilungen. Und wir motivieren unsere Studierenden, auch noch andere Sprachen zu lernen. Und das ist auch Teil des Studienangebotes, dass sie, welche immer andere Sprache sie noch lernen wollen, von uns unterstützt werden dabei. Da würde ich sagen, man muss kein Weltmeister sein in der Anzahl von Sprachen, die man spricht, aber natürlich erschließt jede Sprache auch eine andere Welt und ist auch in der Karriere später ein Vorteil.
Ja, jetzt mal die Frage, wenn man es uns in den amtierenden Situationen anschaut, wie sehr schwächt eine Außenministerin Annalena Baerbock samt ihren dürftigen Fremdsprachenkenntnisse die gesamte Außenarbeit der EU? Wie sehr freuen sich da Lukaschenko, Putin oder Erdogan?
Im Grunde geht es darum, welche außenpolitische Position hat ein wichtiger Staat wie die Bundesrepublik Deutschland. Und das ist unser Problem eigentlich im Verhältnis mit den autoritären Führern, dass wir in Deutschland seit Jahren eigentlich schon keine Europapolitik haben, dass die Außenpolitik naiv ist, dass sie sich nicht kümmert um eigentlich die Nachbarländer wie Polen, baltische Staaten.
Also wäre Ihnen jetzt von der Leyen genauso gleich, ob Baerbock oder von der Leyen, da ist jetzt der Unterschied für Sie gar nicht groß, da kann Annalena Baerbock gar nicht so viel Böcke im Ausland schießen.
Nein, das ist, da geht es wirklich nicht um die Namen, da geht es darum, sagen, wie kann eine Regierung eine vernünftige Außenpolitik formulieren? Wenn Sie mich konkret fragen, die Frau Baerbock ist dadurch, dass sie eine grüne Position vertritt, sicherlich sozusagen gerade in Kontakten, wo es schwierig ist mit autoritären Führern wie Putin oder Erdogan, vielleicht sogar durch die klare Position leichter durchsetzfähig für den eigenen Staat als jemand, der wie der letzte Außenminister Maas halt immer den Vorwurf hatte, dass er russlandfreundlich auftritt, weil die SPD halt ihre Wirtschaftsinteressen hat, seit der Herr Schröder dann auch in Russland entsprechende Funktionen übernommen
Aber
hat.
Aber auch Alfred Gusenbauer, also wir dürfen uns da gar nicht ausnehmen.
Gern Gusenbauer, Kneißl, genau. Auch Schüssel einmal, ja.
Ja. Also die Frage bleibt aber dann schon, also ich meine, es geht ja auch in der Diplomatie um Netzwerke. Sind dann nicht in Wirklichkeit, wenn man sich jetzt bei einer anderen Fraktion das vielleicht anschaut, die jetzt gar nicht so politisch ist oder wahrscheinlich auch in ihren Reihen, ist dann nicht der Vatikan in Wahrheit so der Bereich, wo die Netzwerke weltumspannend und am größten sind? Also das müsste doch eigentlich vom Lobbying her eine ziemliche Konkurrenz sein.
Also ich bin ein Anhänger der Robinson-Crusoe-Fraktion. Wenn Sie Robinson-Crusoe lesen, dann verstehen Sie, was Diplomatie ist. Der arme Mann ist da allein auf der Insel, dann trifft er alle möglichen Kannibalen, mit denen er umgehen muss, wohl diplomatisch. Dann trifft er plötzlich den Herrn Freitag, den versucht er zu domestizieren. Dann merkt er, das ist eine andere Kultur. Und dann muss er mit dem irgendwie kommunizieren auf Augenhöhe, was ihm ganz schwer fällt, weil er halt seine kulturellen Vorstellungen hat, dass er als Engländer, der ja sowieso sagen, der Übermensch ist im 17., 18., 19. Jahrhundert. Und letztlich endet es darin, dass er einen vernünftigen Kompromiss finden muss. Sagen, wenn Sie das meinen mit Netzwerken, ja. Aber die Netzwerke waren immer in der Diplomatie das Entscheidende. Nur es war halt schwieriger, als der Herr Herberstein nach Moskau fahren musste, um erstmals als österreichischer Botschafter dort aufzutreten, hat er halt ein halbes Jahr für die Reise gebraucht. Da kann man schwerer Netzwerke bilden als heute, wo es halt sehr einfach ist über TikTok oder andere soziale Medien.
Und auch als Bürgermeister, ich glaube, wir hatten das ja auch in Wien, die Queen im Gemeindebau zu empfangen, war wahrscheinlich jetzt auch nicht ganz die diplomatische Klinge, oder? Hatten wir auch. Ja.
Dass es Fauxpas gibt in der Diplomatie, das ist sehr berühmt und berüchtigt und mit gutem Grund, weil das vermenschlicht auch die Situation, lieben wir solche Dinge.
Aber manchmal. Auf der anderen Seite, dieses Verständnis haben für andere Kulturen, diese unglaublich gepowerte Diversität, die wir heute letztlich überall haben und jeder verlangt sie und lebt sie, ist es nicht auch eine Doppelmoral, wenn man sich anschaut, also jetzt soll man nicht mehr kolonialistisch denken, auf der anderen Seite ist das, was Europa heute ausmacht, das, warum heute Touristen zu uns kommen, da, wo wir durchs Museum Europas gehen, hat genau mit den Dingen zu tun, weil sie kommen ja nicht unbedingt eines Hans Hollein wegen oder welchen Dingen auch immer.
Naja, das ist ein wirklicher Widerspruch, der da entsteht. Wie man vernünftig damit umgeht, also wir behaupten, dass am besten ist zu sagen, wir wissen natürlich, dass wir heute so nicht mehr agieren würden, aber wir stellen uns dann die Frage, muss man wirklich jedes Denkmal stürzen oder soll man nicht, sagen, wie das so schön heißt, kontextualisieren? Das heißt sagen, in der Zeit ist das und das geschehen, wir beurteilen das halt anders, als es damals gewesen ist und lernen daraus.
Das spielen Sie jetzt auf Hitlerhaus und auf Renner an, wo man sagt, man kann das ja in der Geschichte auch lernend sehen und muss es nicht im Nachhinein tünchen, damit es gar nicht mehr da ist.
Absolut. Es ist ein wichtiger Punkt in der Diplomatie, der für Konflikte im Moment etwa am Balkan ganz entscheidende Rolle spielt. Österreich versucht das sehr, dass Nordmazedonien endlich die Verhandlungen zum Beitritt zur Europäischen Union aufnehmen kann. Und wer dagegen ist, derzeit ist Bulgarien, weil Bulgarien sagt, nein, das ist ja gar nicht so, die Geschichte von Nordmazedonien gibt es eigentlich gar nicht. Das war immer ein Teil der bulgarischen Geschichte. Die nordmazedonische Sprache gibt es gar nicht. Das war immer ein Dialekt der bulgarischen Sprache. Und da sehen Sie eigentlich, Beurteilungen über vergangene Zeiten können heute in der Diplomatie ein riesiges Obstacle, ein riesiges Problem werden.
Wenn man sich das anschaut, England versus Irland, und wir haben ja einen 100 Jahre schwelenden Konflikt mitten Europa immer noch nicht gelöst, Israel-Palästina oder die Krim-Frage oder eben jetzt eben auch die Ukraine dazukommen, sind das alles Fälle, wo die Diplomatie und damit die politische Mediation versagt haben?
Wissen Sie, was Diplomatie ist? Ist eigentlich immer der manchmal kleine Zeitraum vor und nach dem Krieg. Nichts anderes. In den Zeiten kann Diplomatie erfolgreich sein
und auch scheitern. Eine Schönwetter-Rhetorik dann.
Ja, naja, nein, in der Zeit zwischen den Kriegen ist es sehr schwer, wirklich etwas diplomatisch zu erreichen. Gerade dann, wenn der Umbruch ist, wenn die Krise ist, dann ist es möglich. Und da sieht man auch dann das Scheitern relativ rasch. Denken Sie an die Juli-Krise vor dem Ersten Weltkrieg. Das war wirklich ein diplomatisches Scheitern. Da ist das Ultimatum an Serbien und dann hat jeder schon gewusst, es geht eigentlich nicht um Diplomatie, sondern wie kann ich mich für den Krieg positionieren. Oder denken Sie nach dem Ersten Weltkrieg. Da ist der amerikanische Präsident Wilson hat die Idee eines Völkerbundes ausgerufen. Und was ist dann passiert? Die Amerikaner sind selbst nicht beigetreten, diesem Völkerbund. Der Völkerbund ist eingerichtet worden, hat aber keinerlei Sanktionsmöglichkeiten gehabt, wenn sich die Staaten nicht daran gehalten haben.
Oder Schuschniks Kniefall im Berchtesgaden.
Oh, ja, natürlich. Oder die Appeasement-Politik von Chamberlain beim Münchner Abkommen. Oder der Hitler-Stalin-Pakt, der Polen aufgeteilt hat. Und bis heute behauptet Putin, das war notwendig, damit Russland die Sowjetunion sich vorbereiten kann, um den Nationalsozialismus wirklich besiegen zu können. Also da ist ständiges Scheitern. Gerade in diesen Momenten vor und nach einem Krieg. Dazwischen gibt es kaum dann wirklich große Dinge, die die Diplomatie bewegen kann. Wenn man heute in die Vereinten Nationen schaut, dann merken Sie, dass dort verhandelt wird über Beistriche oft nur. Und natürlich, die Diplomaten sind überzeugt, dass das sinnvoll ist, was sie dort tun. Und ich sage auch gar nichts, dass dem nicht so ist. Aber die großen Dinge werden dann doch an diesen Wendepunkten jeweils
erzeugt. Aber welche Kriege, wenn man sich in der Geschichte anschaut, konnten dann tatsächlich durch wirkungsvolle Diplomatie verhindert werden? Weil auch wenn das immer so in diesen Zeiten dazwischen ist, gab es trotzdem welche, wo man sagt, das wäre voll in einen Krieg gelaufen, 100 pro.
Ja, naja, ich denke an den Wiener Kongress zum Beispiel. Der Wiener Kongress, dem ist es wirklich gelungen, Frankreich, das nach Napoleon, in dieses Konzert der Mächte hineinzubekommen und zur Friedensordnung, Teil der Friedensordnung zu gestalten. Und wie immer man dann das beurteilt, aber es gab dann doch 100 Jahre keinen großen Krieg im 19. Jahrhundert, in Europa zumindest. Also das war schon ein diplomatischer Erfolg, der übrigens zufällig in Wien ausgehandelt wurde.
Und dass wir jetzt schon relativ lange, más o menos, eine Situation haben, wo wir kriegsfrei sind, jetzt auch unser Land betreffend, ist das verwunderlich? Ist das Gesprächen zu verdanken oder ist das einfach, führen wir die heute anders? Werden heute Kriege nicht mehr in der Form geführt?
Ja, also wir sagen unseren Studenten an der Diplomatischen Akademie immer, es ist uns gelungen, in Europa zu lernen. Es ist uns gelungen zu lernen aus diesen Katastrophen des 20. Jahrhunderts.
Bei Irland, England noch nicht so, muss man sagen.
Ja, bei Irland, England ist zumindest kein Krieg derzeit in Sicht. Man wird sehen, sagen, wie da diese Grenze zwischen Nordirland und Irland in Zukunft aussehen wird. Tendenziell wird sie auch geringer werden. Was uns noch nicht gelungen ist, ist einzubinden, diese vielen neuen Handelnden in der internationalen Politik. Es ist ja nicht mehr so, dass Staat A mit Staat B entscheidet, was in Zukunft passieren wird, sondern das sind halt Unternehmen wie Meta, Plattformen, andere Konzerne, NGOs, Umweltbewegte.
Bündnispartner, die wechseln.
Mhm. Ja, also das ist, da ist die Diplomatie viel anders gefordert eigentlich als früher, weil es immer so klar ist, wo eigentlich die Macht liegt.
Aber sind wir nicht in Wirklichkeit alle miteinander ohnmächtig, wo auch die Diplomatie und die Realpolitik an ihre Grenzen stößt, wenn wir jetzt an China denken, denn es gibt keine einzige Sanktion, die man Herrn Ping jetzt irgendwie entgegenstellen kann, Xi Jinping entgegenstellen kann und sagt, wenn du nicht dann, selbst wenn wir uns da alle zusammenrotten, das geht sich nicht aus.
Ja, das ist jetzt schon Geopolitik, was Sie von mir verlangen, da eine Beurteilung abzugeben. Ja, tendenziell stimmt schon. Wir gehen sozusagen in ein geopolitisches Zeitalter hinein, wo die Instabilität, die wir derzeit haben, wir wissen nicht, wer wirklich der Erste ist und wer nicht der Erste ist, irgendwann in eine neue Stabilität übergeführt wird. Und die Hoffnung ist, es gelingt uns, das Ganze friedlich zu machen. Das ist sozusagen die große Aufgabe jetzt der Diplomatie, diese künftige weltpolitische Stabilität auf eine friedliche Art und Weise zustande zu bringen.
Ja, viele hatten ja auch die Hoffnung, dass dann irgendein Feind von außen, der alle gleichermaßen wieder jetzt auf dem Planeten ins gleiche Boot setzt, uns da Armageddon-mäßig zusammenbringt. Da wäre jetzt Corona ja gerade so ein Feind von außen gewesen. Die nächsten hoffen auf die Klimakatastrophe, die ja dann auch ein Feind von außen ist, alle betreffend. Aber das ist bei Corona schon nicht so verbindend ausgegangen, sondern eher spaltend, oder?
Ja, das halte ich ja für eine Illusion, dass man Probleme löst, wenn man einen gemeinsamen Feind von außen findet. Da sind schon viele politische Parteien in Österreich und sonst wo auch mit dieser Idee gescheitert, dass das so einfach funktioniert. Und wenn ich mir denke, dass wir versuchen, eine europäische Identität durch den Außenfeind Islam oder durch den Außenfeind Migranten oder durch den Außenfeind, ich weiß nicht, Russland zu lösen, das wird nicht gelingen. Da muss man ja von innen Identität aufbauen und Gemeinsamkeiten aufbauen. Und das geht über die Aufgabe der Diplomatie hinaus. Aber das ist ja der entscheidende Punkt. Wie formuliere ich die Grenzen zwischen meiner eigenen Gemeinschaft und anderen Gemeinschaften? Kann es mir gelingen, zu sagen, eigentlich geht es nicht um die Dominanz von einem oder anderen, sondern wir haben ein gemeinsames Interesse an bestimmten großen Aufgaben. Und Corona ist leider ein Beispiel, wo aus meiner Sicht das sehr schlecht gelungen ist. Weil da ganz im Gegenteil, unsere Tendenz derzeit überall Identitätspolitik machen zu wollen und jede Minderheit muss ihre eigenen Rechte haben, führt dann letztlich dazu, dass wir überall wieder nach Souveränität und Isolation schreien und wenn Sie sich anschauen, die ganzen Diskussionen, dass Staaten wieder souverän werden müssen, das sind halt alles so
Diskussionen. Aber ist es nicht in Wirklichkeit auch deshalb nicht geglückt, hier zu verbinden, weil bis heute noch nicht geklärt ist, nachweislich, ob dieses Virus aus dem Labor kommt und dann natürlich geopolitisch wieder in eine Richtung zeigt. Also das ist zwar was keiner in den Mund nimmt und eine heiße Kartoffel, aber in Wahrheit, wenn der Ursprung nicht klar ist, dann ist doch meistens, wenn wir nicht wissen, wo wir herkommen, dann ist es wohin auch schwierig. Naja, und vor allem mit wem?
Für den Diplomaten würde ich sagen, die Wahrheit ist eine Tochter der Zeit und nicht der entscheidende Punkt, um einen Kompromiss oder einen Ausgleich zu finden. Mhm. So wie ich es beurteile, wir werden vermutlich nie wirklich klären können, woher dieses Virus kommt, ob es aus dem Labor kommt, aus China kommt, oder von irgendeinem Geheimdienst ausgedacht
wurde. Ja, aber das ist doch das Problem, weil jede Tochter der Zeit, ich bleibe bei dem Bild, hat doch das Recht, irgendwann zu wissen, wer ihr Vater ist, schon alleine wegen Erbansprüchen, Schädigungen, Reparaturzahlungen. Und wenn diese genetische Linie nicht geklärt ist, na, dann wird es schwierig mit dem Verzeihen wahrscheinlich.
Ja, aber wir sind ja so stolz auf unseren Rechtsstaat. Und unser Rechtsstaat beruht darauf, nicht darauf, dass vor Gericht die Wahrheit herausgefunden wird, sondern dass es hier eine gemeinsame Überzeugung gibt, dass das, was gemacht wird, in Ordnung ist. Und das ist genauso in der Diplomatie. Da ist die Wahrheit manchmal eher im Wege, um Lösungen zu finden, weil halt oft sehr unterschiedliche Wahrheiten aufeinandertreffen. Heutzutage nennen wir das die Narrative. Beispiel: Russland hat ein anderes Narrativ über den Zweiten Weltkrieg, als der Westen das Narrativ hat. Russland feiert das Ende des Zweiten Weltkrieges am 9. Mai, der Westen feiert es am 8. Mai. Also wir werden sagen, scheitern, wenn wir nicht sagen, akzeptieren, dass es mehrere Wahrheiten geben kann und dass ja nur die Frage ist,
gibt es mehrere Wahrheiten oder mehrere Wirklichkeiten? Also geht es darum, dass es wahrscheinlich eine Wahrheit gibt, aber mehrere Wirklichkeiten, so wie das ja Kreuzer schon mal, glaube ich, mit Watzlawick oder so besprochen hat. Also ist das so der Punkt, Wirklichkeit versus Wahrheit?
Ich glaube, Sie sind immer auf der Suche nach der Wahrheit. Das verstehe ich überhaupt nicht.
Ich bin Rhetorikerin.
Ja, das ist, also, und ich bin Wittgensteinerianer.
Ja, genau. Ja, das eben. Also da trifft sich ja schon wieder was. Ja. Also gut, mit Fingerspitzengefühl geht vieles besser. Das ist klar, das gilt für alle Bereiche. Dennoch wird der Diplomatie seit jeher unterstellt, durch diese Grauzone zwischen perfekter Rhetorik und gezielter Halbwahrheit zu meandern. Ist es wahr? Ist es ein Vorurteil, das auch stimmt, wo man sagt, es ist ja auch wahr?
Naja, das haben wir ja schon angesprochen. Ja. Aus meinen bisherigen Antworten nehmen Sie ein schlichtes Ja.
Gut. Also wenn man da jetzt die Dinge dann auch an Sachen festmacht, Karin Kneißl ehemals, war ja gelernte Diplomatin und ehemalige österreichische Außenministerin, die schrieb gerade ein Buch Diplomatie, Macht, Geschichte. Zuvor hat sie artig einen Kniefall vor Putin gemacht und das bei ihrer privaten Hochzeit, die mittlerweile ebenfalls in eine Trennung geführt hat. War das diplomatisch unbedenklich?
Ich muss vorsichtig sein, aber ich kenne Karin Kneißl, aber sie hat sicher Probleme mit Erfahrungen, mit der Diplomatie und mit dem Außenministerium. Da sind Frustrationen, da geht es auch um psychologische Probleme, die sie hat. Selbstverständlich war das aus heutiger Sicht ein Problem. Sie hat Privates vermischt mit einer politischen Position, die nicht unbedingt im Interesse Österreichs liegt, dass Bilder um die Welt gehen, wo die österreichische Außenministerin einen Knicks vor dem russischen Präsidenten
macht. Hat von der Bildsprache her dann schon zu Problemen geführt. Gilt dieses ABC der Diplomatie heute noch im Sinne von Atmosphäre, Beziehungen, Kontenance? Ist das schon noch immer was ihr auch lehrt?
Ja, das gilt für alle Lebensbereiche. Was wir lehren, ist eher das CCC. Das ist Communication, Communication, Communication. Diplomatie ist Kommunikation.
Und es führt viele Diplomaten, im Übrigen auch Botschafter, auch an die Schule des Sprechens. Da haben in den letzten Jahren viele auch Medien- und Sprechtrainings besucht. Wie wichtig ist da moderne Business-Rhetorik, letztlich moderne Kommunikationstools auch im Feld der Diplomatie?
Nun, absolut wichtig. Dadurch, dass wir ganz andere Möglichkeiten haben, Menschen zu erreichen, als wir sie früher hatten, darf die Diplomatie nicht nur reagieren darauf, sondern sie muss aktiv diese Möglichkeiten nutzen. Also wir unterrichten unsere Studierenden, aber auch in dem, was im Außenministerium gemacht wird, in sozialen Medien. Ich erinnere mich noch an die Zeit, wo es dann Regularien gab, dass Botschafter und Diplomaten vorsichtig sein sollen nicht da mitmachen sollen, weil das ja gefährlich sein könnte, dass sie da was sagen, was nicht offizielle Linie ist. Das hat sich längst, Gott sei Dank, umgedreht. Heute ist eine Kompetenz, heute wird es erwartet und verlangt von allen, dass sie das tun.
Sind Sie auf TikTok?
Ich bin auf TikTok. Ich war einer der ersten österreichischen Diplomaten, glaube ich, auf Twitter. Bin nach wie vor auf Twitter sehr aktiv, Instagram weniger. Wir sind als Diplomatische Akademie auf meisten dieser Kanäle auch präsent einfach.
Es war so schön, Sie heute da gehabt zu haben, Herr Dr. Briggs. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne. Sie sehen, Diplomaten müssen kommunizieren.
Das ist gut.
Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube und auf Clubhouse. Oder auf sprechen.com.